Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, servus und hallo zu einer neuen Folge des Sportphysio Talk Podcast. Das heutige Thema spaltet immer wieder mal ein wenig die Gemüter. Die einen sind völlig pro Osteopathie und heben diese quasi in den Himmel und arbeiten ausschließlich osteopathisch. Und auf der anderen Seite gibt es die Kritiker, wie so oft in unserer kleinen Physiowelt, die der Osteopathie Hokuspokus oder nicht evidenzbasiertes Arbeiten vorwerfen. Ich selbst stehe da eindeutig zwischen den Stühlen, denn auf der einen Seite sehe ich ja einige Ansätze der Osteopathie als schlüssig und nachvollziehbar und wende diese auch gerne an. Auf der anderen Seite finde ich es allerdings dann schon schade, dass viele, die die Osteopathie praktizieren, den ganzheitlichen Ansatz, den ja Osteopathiekonzepte immer als ihren Behandlungsansatz propagieren, sozusagen völlig unbeachtet lassen und zum Beispiel immer gleich nur an den Organen, also viszeral arbeiten und alle anderen Strukturen sozusagen nicht in die Behandlung mit einbeziehen oder ja im schlimmsten Fall generell durch Handauflegen Leute heilen möchten und dafür Unsummen verlangen. Und ja, gerade bei Letzteren, da muss ich ganz klar sagen, dass ich da an das Titellied von Pippi Langstrumpf denken muss. Ich denke, ihr wisst, welche Zeile das Lied ich da meine. Aber um etwas Einblick in das Thema Osteopathie zu bekommen und speziell wie diese im Sport auch eingesetzt werden kann, freue ich mich wirklich sehr, dass ich heute einen Experten auf diesem Gebiet als Gast begrüßen darf, Bastian Arnold von der Edenreha. Basti ist selbst Sportphysiotherapeut und arbeitet in seiner täglichen Praxis sehr viel mit osteopathischen Techniken. Neben seiner Tätigkeit in der Edenreha als Therapeut und am Fortbildungsinstitut als Vortragender betreut er unter anderem auch das deutsche Davis Cup Team und Alexander Zverev auch im Einzel. Gemeinsam werden wir über die vielfältigen Einsatzgebiete der Osteopathie im Sport sprechen, aber auch Kritikpunkte beleuchten und vor allem darauf eingehen, wie Sportlerinnen und Sportler von dem Konzept der Osteopathie im Zuge der Reha, der Regeneration oder der Prävention profitieren können. Übrigens war dies für mich auch mein erstes Auswärtsspiel sozusagen, denn die heutige Folge habe ich in Bastis Behandlungszimmer in der Edenreha aufgenommen und nicht in meinem eigenen Podcaststudio in Wien. Sozusagen eine Sprechstunde mit Bastian Arnold. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Diese Folge des Sportphysio-Podcasts wird dir präsentiert von Synaptos, die smarte Praxissoftware für smarte TherapeutInnen. Du möchtest deinen Praxisalltag digitaler, moderner und übersichtlicher gestalten? Dann bist du bei uns richtig, denn wir bieten dir eine All-in-One-Software. Synaptos ist die einfache und innovative Praxissoftware aus Österreich, die dich optimal bei der Terminplanung, Dokumentation und Abrechnung im Therapeutinnenalltag unterstützt. Du kannst unsere Software kostenlos 14 Tage testen. Und wenn du dich für ein Abo bei uns entscheidest, dann nütze den Rabattcode SPORTPHYSIOPODCAST3 für einen einmaligen Rabatt auf dein Monats- oder Jahresabo, gültig auf alle Pakete auf synaptos.at. Der Gutscheincode lautet SPORTPHYSIOPODCAST3, alles klein zusammengeschrieben.
Guten Morgen, Basti.
Schönen guten Morgen.
Danke für die Gastfreundlichkeit, dass ich da in deinen Räumen jetzt mit dir auch ein Interview führen darf oder eine Podcast-Folge. Es ist quasi mein erstes Auswärtsspiel sozusagen. Das freut mich, dass ich das mit dir jetzt dann auch machen kann. Wir haben uns heute das Thema Osteopathie im Sport, Sportosteopathie hergenommen. Erzähl aber mal, bevor wir da hingehen, so ein bisschen über deinen Werdegang. Wie bist du zu dem Sport gekommen? Wie bist du da dann in die Sportosteopathie auch gekommen, einfach so, dass die Leute, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, so ein bisschen einen Einblick bekommen, wer mir da jetzt gegenüber sitzt.
Okay, also erstmal danke, dass wir das machen können und du bist herzlich willkommen hier in unseren Räumlichkeiten in der Innenreha. Und ich habe mich schon gefreut auf unser Gespräch. Ich bin Bastian Arnold, ich bin Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut in der Innenreha seit, mein Gott, mittlerweile einem Vierteljahrhundert und bin in den Sport gekommen dadurch, dass wir in der Innenreha einfach sehr sportaffin sind. Ja, also Innenreha, die Einrichtung von Klaus Eder. Klaus Eder ist, denke ich, ein Begriff, ein Urgestein der deutschen Sportphysiotherapie. Ich glaube, man kann sagen, dass er die Sportphysiotherapie in Deutschland maßgeblich beeinflusst hat über die letzten Jahrzehnte, auch als leitender Physiotherapeut bei Olympischen Spielen, als Physiotherapeut, langjähriger Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und dadurch ist die Innenreha im Sport tief verwurzelt. Und ich habe hier angefangen als junger Physiotherapeut und hatte von Anfang an auch im stationären Bereich mit hochrangigen Sportgrößen zu tun, aus Fußball, aus vielen verschiedenen anderen Sportarten. Und so hatte ich immer schon von Anfang an eine Anbindung an Sport. Und dann ging es auch relativ bald los mit Betreuung im Sport. Ich habe dann sehr früh angefangen, Eishockey zu betreuen hier in Regensburg. Die Eisbären, die damals unter Kühnhackl in der zweiten Liga gekämpft haben. Und bin da reingekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also es war wirklich so, dass ich als Berufsanfänger mich gar nicht bereit gesehen habe für diese Aufgabe, aber ein ehemaliger Kollege hat mich da mehr oder weniger reingesteckt. Also es hieß, du betreust am Sonntag das Spiel. Und ich habe immer gesagt, nee, das kann ich ja gar nicht. Ja, du musst hin, weil wenn du nicht da bist, ist keiner da. Und das war mein erstes Spiel. Und ich habe es dann sehr schnell lieben gelernt. Also ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Erstmal natürlich ein bisschen ehrfürchtig. Oh Gott, oh Gott. Ich bin der Aufgabe ja gar nicht gewachsen. Und habe das dann aber auch als Ansporn gesehen. Naja, dann muss ich besser werden, um der Aufgabe gerecht zu werden. Und das hat sich eigentlich durch meinen ganzen Lebensweg gezogen, dass ich immer vor Aufgaben gestellt wurde, die ich dann lösen musste. Und daran wächst man und daran bin ich gewachsen. Und deswegen bin ich dem Sport auch sehr dankbar, weil gerade der Sport das eben verlangt. Du kannst da im Sport nicht sagen, das weißt du selber, wenn du da in der Verantwortung stehst, kannst du nicht sagen, naja gut, hol dir vielleicht nochmal ein Rezept, vielleicht wird es dann besser, probieren wir nochmal, sondern da musst du liefern und ja, daran wächst man.
Es ist gerade schön, was du gesagt hast, dass wir ins kalte Wasser gestoßen werden. Ich glaube, das geht vielen so, die die Möglichkeit haben als Physio, du machst die Ausbildung und dann kommen schneller mal Anfragen rein, dass du vielleicht den Verein betreust und den Verein. Und ich glaube, das geht dann vielen so, dass die dann sagen so, boah, ich schaffe das noch gar nicht, ich weiß noch nicht, wie ich ein Sprunggelenkstape mache, was gehört in den Betreuerkoffer rein, was ist da. Und schon wie du schön gesagt hast, ich glaube, das inspiriert oder das motiviert dann einen auch zu sagen, okay, ich muss mich da jetzt reintigern, ich muss da jetzt schauen, okay, was gehört denn in einen Betreuerkoffer rein? Und weil du den Klaus angesprochen hast, finde ich halt so schön, weil der hat ja ganz viele Bücher auch oder Mitautor auch gewesen, wo er halt geschrieben hat, ja, in einer Eisbox gehört das rein und ein Betreuerkoffer das und das brauchst und dies und das. Und deshalb kann ich da nur schließen noch einmal, was du gesagt hast, oder anschließen, dass der Klaus da einfach wirklich sehr viel für unseren Beruf, definitiv auch im deutschsprachigen Raum jetzt, wahnsinnig viel getan hat für das, dass man vielleicht auch was in der Hand hat, wo man nachschauen kann am Anfang. Und das finde ich gerade super. Und im Sport ist das einfach so, wie du sagst, man muss es einfach machen. Man muss da drüber gehen, man muss Dinge ausprobieren, man muss offen sein für andere Dinge auch. Man kann dann nicht nur seinen starren Ansatz verfolgen, sondern man muss da einfach andere Ansätze auch wählen, so wie auch das heutige Thema so ein bisschen in die Richtung geht, weil ja viele den Weg in die Osteopathie machen, die anderen vielleicht eher abgeneigt sind der Osteopathie sogar, muss man auch sagen. Und deshalb finde ich das ein schöner Einstieg von dir auch. Du hast dann, oder aktuell bist du mit Davis Cup oder Dennis oder Zverev unterwegs. Wie ist das gerade so bei dir? Olympia steht, glaube ich, auch vor der Türe.
Genau, Olympia wäre natürlich schön. Ich bin in dem Nominierungsverfahren, aber die endgültige Entscheidung fällt erst in einigen Wochen. Aber ich bin zumindest in dem Pool der Therapeuten, die vorgesehen sind für einen Deutschen Tennisbund, Aktuell betreue ich das Davis Cup Team jetzt auch schon seit 10 Jahren. Und ich betreue hin und wieder Einzelathleten, unter anderem auch einen Alexander Zverev, mit dem mache ich dieses Jahr ein bisschen mehr auf Turnieren, so abhängig davon, wie ich es auch reinkriege in meinen Plan. Ich bin ja auf ein paar Hochzeiten unterwegs und da ist es immer schwer, wirklich allen Bedürfnissen gerecht zu werden, aber ich versuche das natürlich. Und ja, Davis Cup macht einfach riesen Spaß. Ja, das ist eine der wenigen Mannschaftswettbewerbe, die es im Tennis gibt. Tennis ist ja eine Individualsportart, die sind das ganze Jahr als Einzelkämpfer unterwegs. Und im Davis Cup sind sie für die Zeit der Partie eine Mannschaft. Und das macht uns als Betreuerstab viel Spaß, das macht den Spielern auch verdammt viel Spaß. Die, ja, die mögen sich alle untereinander, die arbeiten als Team wunderbar zusammen. Seit jetzt wirklich vielen Jahren, das war ganz am Anfang noch vielleicht ein bisschen anders, da waren ein paar andere Charaktere dabei, aber jetzt seit Jahren ist es ein Traumteam und es macht unglaublich viel Spaß, im Davis Cup dabei sein zu dürfen. Und Olympia ist natürlich ja ein Highlight, das ich gerne mitnehmen und annehmen würde, ja. Also das ist so das, was ich aktuell mache, neben der Arbeit hier, wo ich natürlich auch mit vielen Sportlern aus allen Bereichen zu tun habe.
Nimm uns mal da ein bisschen mit, wenn du mit dem Davis Cup Team unterwegs bist. Jetzt sind die, die da meistens dort sind, in meiner Bar bringen vielleicht immer ein paar Wehwehchen mit, wenn sie kommen, zwickt da was oder da was, aber in der Regel sind die ja grundsätzlich fit und das Ziel ist ja, dass du sie jedes Mal bis zum nächsten Spiel oder wenn du da bei Olympia bist und er hat, geht durch seine Runden durch, ja, dass der ja immer fit ist oder die, je nachdem. Ja. Nimm uns ein bisschen mit, wie kann die Osteopathie, wir wissen jetzt alle physiotherapeutische Techniken natürlich, wir können mit Massage arbeiten und so weiter und so fort, mit Release-Techniken, ja, einfach, dass der oder die einfach sich gut fühlt. Nimm uns ein bisschen mit, wie kann die Osteopathie, die du ja jetzt schon seit einer gewissen Zeit schon praktizierst auch, wie kann die einen Sportler oder einer Sportlerin helfen im Zuge der Regeneration, Prävention zum Beispiel, wenn wir mal bei den Punkten bleiben?
Also grundsätzlich ist es ja mal so, und das ist, denke ich, ein großes Missverständnis, dass sowohl in der Bevölkerung als auch, so beobachte ich das zumindest, auch in Kollegenkreisen so ein bisschen vorherrscht. Was ist Osteopathie? Osteopathie oder Sportosteopathie, so wie wir das versuchen zu vermitteln zumindest, ist ja nicht ausschließlich viszerale Therapie oder ausschließlich kraniosakrale Therapie. Und wenn ich im Sport unterwegs bin, ist es immer eine Mischung aus allen möglichen Systemen. Und die Osteopathie-Ausbildung hat mir einfach da Türen geöffnet und Wege gezeigt, wie ich einfach noch an ein paar Stellschrauben mehr arbeiten kann, um eben das Ziel zu erreichen, dass unsere Athletinnen und Athleten topfit sind zum nächsten Spiel. Und wie du richtig sagst, natürlich haben wir es im Sport sehr häufig mit so Kleinigkeiten zu tun, so kleinen Wehwehchen, die sind fit, die sind gut aufgestellt, die haben körperlich die besten Voraussetzungen, machen alles, um Leistung bringen zu können. Und es war einmal dieses osteopathische Denken, das mich stark beeinflusst hat, dieser ganzheitliche Ansatz, den wir als Physiotherapeuten natürlich auch verfolgen. Aber dadurch öffnen sich ein paar Türen, durch die man dann auch gehen kann. Wenn wir jetzt Beispiele bringen, es geht darum, dass die Gewebe gut durchsaftet sind, gut durchblutet sind. Und als Physiotherapeut verfolgen wir ja alle den gleichen Ansatz. Wir schauen erstmal das arthroligamentäre System an. Finden wir da irgendwelche Kleinigkeiten, die es vielleicht zu optimieren gilt? Gehen dann ins myofasziale System, schauen, ob da irgendwelche Störungen vorhanden sind, die wir dann auch prophylaktisch, und das ist ja eine der Hauptaufgaben in der Sportosteopathie oder Sportphysiotherapie, behandeln können. Schauen uns das neuromeningeale System an, ob wir da irgendwelche Auffälligkeiten finden. Ja, gibt es vielleicht irgendwelche kleinen Adhäsionen im Nerv? Und dann durch die Osteopathie hast du halt noch zwei Türen, die du öffnen kannst, nämlich die viszerale Therapie und die kraniosakrale Therapie. Und da kann man auch noch Kleinigkeiten rausholen und das hängt alles miteinander zusammen und das ist auch das, was wir hier versuchen in den Kursen zu vermitteln. Wir sehen das Ganze relativ mechanisch, also wir gehen von der Strukturebene aus, wir haben Bindegewebe, die die Organe am parietalen System befestigen und überlegen uns dann, können diese organischen Aufhängesysteme, um jetzt ein Beispiel zu nennen, das parietale System oder das neuromeningeale System oder das myofasziale System negativ beeinflussen. Und das wird dann einfach mit untersucht und mit behandelt und dann wird das Feld etwas breiter, aber es bleibt dadurch auch spannend. Und du kannst da sehr viel rausholen. Für mich ein Hauptansatz ist wirklich die Gefäßversorgung der Strukturen, egal ob es jetzt ein Kreuzband ist, ob es eine Achillessehne ist, ob es ein Schultergelenk ist, dass du dir Gedanken machst, okay, wie verlaufen die Gefäße, wo sind die Passagezonen und wie kann ich dafür sorgen, dass da vielleicht einfach der Durchfluss besser wird, damit das Gewebe, das ja hohen Beanspruchungen ausgesetzt ist, einfach auch bestmöglich versorgt wird. Und damit nimmst du schon einen Teil weg von diesen ganzen Überlastungserscheinungen, die durch die hohe Belastung im Tennis, wenn die 5 Satzmatches spielen und das Back-to-Back, Tag für Tag, dann ist es einfach eine massive Belastung für die Strukturen. Und wenn die Strukturen bestmöglich versorgt sind, dann ist das Risiko, dass die Strukturen mit Überlastungserscheinungen reagieren, einfach geringer. Und das ist ein Ansatz, den ich immer verfolge, also auch präventiv verfolge.
Ich kann mich noch am Kurstag 1 erinnern, das war schon eigentlich schön, dass ihr jetzt nicht sagt, okay, es ist nicht nur die Sportosteopathie oder die Osteopathie, die ihr dann macht, sondern ist, so wie du schon gesagt hast, es ist ein Add-on noch dazu. Ich beschreibe das immer als mein Werkzeugkoffer. Wenn ich einen Koffer aufmache und ich habe nur einen Hammer drinnen, ja okay, dann ist jedes Problem ein Nagel. Ja. Aber dann gehe ich vielleicht eine Etage tiefer und da habe ich dann einen Schraubenzieher, Zange drinnen, was auch immer. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, was dich ja dann als Sportphysio dann einfach ja auch noch besser aufstellt, wenn du einfach noch eine Lade mehr hast, die du nicht immer sofort aufmachst, ja, sondern dass du die dann aufmachst, wenn du sagst, okay, jetzt ist das auch gut, weil jetzt will ich das Gewebe durchbluten, jetzt möchte ich da einfach in der Phase einfach einen Reiz setzen, den ich vielleicht mit klassischen physiotherapeutischen Techniken nicht hinbekomme, sondern da versuche ich einfach von mir aus der Osteopathie Hilfe zu holen und da einfach noch den Sportler oder die Sportlerin bestmöglich dann auch noch zu unterstützen. Und ich glaube, das ist definitiv auch so ein Ansatz, der mir da einfach auch so gefällt, dass das nicht so ein starres Denken ist, wir müssen nur viszeral arbeiten, wir fangen nur da an, sondern wir schauen uns auch zuerst einmal an, hey, was hatten die Strukturen parietal zu sagen? Ja? Ich kann da nur eine Sportlerin von mir zitieren, die sagt, ja, sie haben in ihrem Team einen Osteopathen, der sie betreut und sie liegen immer nur am Rücken. Mhm. Die gibt es nichts anderes, obwohl sie einen Monat Trainingslager sind und der Rücken ist so zu und sie hat sich freut, wenn einmal einer myofaszial richtig schön reingegangen wäre, aber sie liegt immer nur am Rücken. Und deshalb finde ich euren Ansatz so schön, dass ihr sagt, hey, checken wir mal das andere System ab, bevor wir dann in die tiefere Materie reingehen des Ganzen.
Das ist natürlich auch vielleicht mit ein Grund, warum Osteopathie und Sportosteopathie auch zu Recht teilweise kontrovers diskutiert wird. Und man muss als Therapeut einfach seinen Weg finden und den dann auch gehen. Und wie du sagst, ja, je größer der Werkzeugkoffer ist, wenn wir bei dem Bild bleiben, desto mehr Möglichkeiten hast du. Und ich für mich habe in meiner Entwicklung, in meiner therapeutischen Entwicklung, die ja hoffentlich noch lange nicht abgeschlossen ist, weil ich versuche immer dazu zu lernen und merke auch, dass mir natürlich jeder Einfluss, alles, was ich an Wissen mehr habe, mich therapeutisch weiterbringt. Das heißt, ich versuche mich auch immer weiterzuentwickeln. Aber ich gehe erstmal den ganz normalen parietalen Weg. Ich mache eine ganz normale Untersuchung, eine parietale Untersuchung. Und schau dann, was mir auffällt. Und dann mache ich mir im nächsten Schritt Gedanken, okay, haben viszerale Einflüsse, haben neuromeningeale Einflüsse, haben vielleicht Einflüsse aus dem kraniosakralen System, damit etwas zu tun. Das ist der Weg, den ich in aller Regel so in meinem Befundungs- und Behandlungsaufbau gehe. Es gibt Leute, die machen es andersrum, die sagen, okay, ich untersuche erstmal das viszerale System, untersuche dann das kraniosakrale System und komme dann ins parietale System. Das sind einfach, ja, persönliche Vorlieben, aber was ich nicht gut finde und ich glaube auch nicht zielführend ist, eben genau das zu machen, was du da beschrieben hast in dem Patientinnenbeispiel, dass man sich nur auf das viszerale System stürzt. Und ich glaube, dass diesen Weg gehen leider Gottes viele und vergessen dann, wie du sagst, myofasziale Techniken. Und das hat auch nichts mit der osteopathischen Denkweise zu tun. Die Osteopathie versucht, alle Systeme integrativ zu behandeln. Und sich nur ein System rauszunehmen, ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Und das sehe ich leider öfter, dass jemand dann mit der Osteopathie-Ausbildung fertig ist oder in der Ausbildung ist und dann sagt, ich bin jetzt Osteopath, ich arbeite jetzt ausschließlich viszeral. Und das ist was, was ich nicht gut finde und auch nicht unterstützen kann. Und deswegen versuchen wir das in der Fortbildung auch immer so zu vermitteln. Versucht, alle Systeme mitzunehmen, macht euch Gedanken, wo die Systeme connected sind und versucht dann alle Systeme mit in die Behandlung einzubauen. Und dann wird es ein ganzheitlicher und meiner Meinung nach auch vielversprechender Behandlungsaufbau.
Was ich beim Kurs einfach auch mitnehme oder die Einblicke, die wir da in die Osteopathie bekommen, ist natürlich, was man einfach als positiv sehen muss oder wo man auf jeden Fall sagen muss, das ist definitiv etwas, was dann schon ein großes neues Wissen auch ist, dass diese ganze Gefäßanatomie auch, dass das einfach noch einmal, weil im Grundstudium, ja, die gehst durch, die großen Arterien, ein paar Ausläufer vielleicht von den Venen und so weiter und so fort, aber natürlich, du gehst da noch viel, viel mehr in die Materie rein, du gehst noch viel tiefer in die Anatomie, auch was die Bauchorgane betrifft. Ja. Und ich glaube, das ist so auch ein Thema, warum vielleicht viele dann auch ein bisschen kritisch gegenüberstehen der Osteopathie, weil sie einfach das in die Tiefe noch nicht gegangen sind, um einfach gewisse Dinge dann auch nachvollziehen, wenn dann ein Osteopath oder jemand, der osteopathisch arbeitet, sagt, ja, da gibt es eben diese Verklebungen im Bauchbereich, ja, die Mesos und so weiter, wenn da einfach Verklebungen sind, dann können sich das viele in ihrer aktuellen Welt, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil sie einfach noch nicht eingetaucht sind in diese Materie und deshalb dann einfach gleich einmal sagen, ja, das ist ein Blödsinn, das gibt es ja gar nicht, so in die Richtung. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, wenn man die Osteopathie kritisieren möchte, dann muss man aber auch im gleichen Bereich sagen, okay, die Jungs und die Mädels, die das machen, die gehen aber trotzdem nochmal wirklich tief in die Materie der Anatomie rein und das ist schon noch, da macht man schon noch einmal Dinge auf, die, das darf man echt nicht vergessen, ja, wenn man da in Kritik geht gegenüber der Osteopathie.
Definitiv, also man kann und ich bin da voll bei Leuten, die viele Sachen in dem osteopathischen Therapiemodell nicht verstehen oder nicht dahinterstehen. Und mir geht's ähnlich. Es gibt manche Sachen, die begreife ich nicht, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber deswegen muss ich nicht die komplette Osteopathie verteufeln. Und es gibt diesen Spruch, die drei Säulen der Osteopathie sind Anatomie, Anatomie, Anatomie. Und es ist wirklich so, die Beschäftigung mit der Osteopathie und auch die Ausbildung hat bei mir dazu geführt, eben dieses Wissen, das irgendwo ganz hinten verborgen war in meinem Kopf, ja, wie du sagst, du hast es einmal kurz durchgegangen, hast es vielleicht für eine Prüfung, für ein Testat gelernt, aber sofort wieder vergessen und dann durch diese tiefe Beschäftigung mit den Strukturen und auch mit der Anatomie habe ich gedacht, ja, eigentlich macht es absolut Sinn. Das Gefäß verläuft nun mal da und es gibt hier Strukturen, die in der Lage sind, das Gefäß zu beeinflussen, negativ zu beeinflussen, vor allem das venöse und lymphatische System. Und wenn man die Anatomie dann kennt, kann man die Anatomie als ich sag mal, Leitfaden nehmen für seine Behandlungsstrategie. Und ich verfolge einen, ich sage jetzt immer, strukturellen Ansatz. Also ich bin jetzt nicht der viel Unwinding-Techniken macht oder auch so diese klassische Kranio, wie sie oft gelehrt wird, unbedingt einsetzt. Ich gehe immer von der Struktur aus, habe die Anatomie möglichst genau im Kopf und überlege mir dann, okay, was kann strukturell ursächlich sein für dieses Problem, das meine Athletin oder mein Athlet hat. Und dann hat es auch nichts Mystisches, dieser osteopathische Ansatz, dann hat es auch nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern es ist angewandte Anatomie, Biomechanik und Physiologie. Und das ist völlig, für mich völlig unstrittig. Und damit begibt man sich auch nicht aufs Glatteis und umgeht vielleicht auch so Diskussionen, hat es jetzt einen Benefit oder nicht, weil es ist für mich angewandte Biomechanik und Anatomie.
In dem Sportosteopathie-Kurs bekommen wir, sage ich jetzt mal, nur so, man bekommt schon viel, aber natürlich, du kannst nie und nimmer das reinpacken, was du in der kompletten Osteopathie-Ausbildung natürlich auch hast. Das sind vielleicht eher, es ist mehr als nur homöopathische Dosen, die man bekommt. Wir bekommen ja ganz viel Einblick in das Ganze. Es sind ja schon immer große Bereiche, aber natürlich deckt das nie und nimmer die 5 Jahre ab oder welche Formen es noch immer der Ausbildung gibt in der Osteopathie, sei es mit Masterlehrgang und so weiter und so fort. Das heißt, in der Sportosteopathie versucht ihr ja, oder das ist mein Eindruck, das zu vermitteln, was vielleicht auch im Sport für euch funktioniert hat, wo ihr sagt, hey, das kann ich gut, wenn da jemand Achillessehnenschmerzen hat, dass ich einfach sage, okay, wie ist die Gefäßversorgung der Achillessehne, wo geht die im Bauchorgan durch, wie kann ich das aufmachen, wo kann ich venolymphatisch da vielleicht auch entstauen? Und ich glaube, jeder, der vielleicht sagt, hey, ich habe Lust, in die Osteopathie mir da einen Einblick zu bekommen, ich glaube, der ist da einfach in dem Kurs richtig aufgehoben, weil du kriegst einmal so schöne Tortenstücke hin. Du hast vielleicht noch nicht die ganze Torte der Osteopathie, aber du bekommst so kleine Tortenstücke hin, wo du dann einfach sagen kannst, hey, okay, ich habe Bock, noch mehr zu machen oder für mich reicht das für meinen Werkzeugkoffer. Und ich glaube, das ist einfach von dem her, von der Sportosteopathie, da einfach ein richtig guter Ansatz auch. Was braucht der Osteopath, dass er wirklich, oder ein Sportosteopath, je nachdem, was braucht er, um wirklich diese Dinge, die, wie du selber gesagt hast, auch oft einmal schwer nachzuvollziehen sind oder schwer zu palpieren sind, zu tasten sind. Reicht es, wenn ein Sportosteopath sagt, der macht die Ausbildung und dann hat er 2 osteopathische Patienten in der Woche und den Rest arbeitet er vielleicht ganz normal physiotherapeutisch oder aktiv, wie auch immer. Glaubst du, braucht es so nach dem Satz, tu es oft und werd gut darin, dass du das auch spürst. Der Guido Mert, wir hatten den ja die letzten Tage auch, weiß ich nicht, wie viele Jahre schon dabei, und selbst er sagt, er hat oft noch immer so, dass er sagt, er spürt es, aber es hat braucht seine Zeit, und ich glaube, er macht ja auch nichts anderes, ja, hat er selber auch gesagt. Ja. Was ist da so dein Einblick? Muss man das wirklich oft tun und viel damit arbeiten, dass man das Handwerk dann auch wirklich gut spüren kann? Oder sagst du, es geht auch, wenn ich mich damit auseinandersetze und es dann immer wieder mal, wenn ich in der Sportbetreuung unterwegs bin, auch dann anwende?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, Übung macht den Meister, und das sieht man auch in den Kursen, und das ist ja auch in der Physiotherapie nichts anderes. Wenn ich zurückdenke an die ersten Wochen meiner physiotherapeutischen Grundausbildung, war mal der Auftrag, finde den Trochanter Major, und ich saß da neben einer Kollegin, habe gezittert und habe eine halbe Stunde versucht, irgendwie diese Struktur zu ertasten, und mittlerweile blind durch den Skianzug kann ich differenzieren, welche Ansatzsehne da gereizt ist. Also das ist einfach eine Entwicklung, die man macht. Ja, und das Palpation erfordert Übung. Und wir versuchen in dem Sport-Osteokurs, ich sage immer, das ist ein Anwenderkurs für osteopathische Techniken. Ja, wir haben das Ganze reduziert auf ein anwendbares Maß. Die Physiologie dahinter und die mikroskopische Anatomie dahinter behandeln wir hier in dem Kurs nicht. Das ist hochinteressant, das ist auch hochspannend. Das kann man sich aber auch zu Hause, wenn man möchte, anlernen. Was wir hier vermitteln, sind Techniken, die man hoffentlich direkt, nachdem man den Kurs gemacht hat, am nächsten Tag in der Praxis umsetzen kann. Und dazu braucht es Übung. Und man kann sich da kleine Bausteine rausnehmen. Wir haben jetzt gerade aktuell von der viszeralen Therapie das Thema Dickdarm, Dünndarm. Und dann kann man sich da einfach einen Teilbereich rausnehmen und kann sagen, okay, in den nächsten Wochen bei allen Patienten, die vielleicht Probleme haben in der unteren Extremität oder die vielleicht Probleme haben im Lendenwirbelsäulenbereich, da untersuche ich jetzt einfach mal nur die Mobilität, wenn ich jetzt ein Beispiel nennen soll, vom Colon sigmoideum zur Fossa iliaca, zur Fascia iliaca, zum Musculus iliacus. Und übe bei vielen Patienten nur die Palpation dieses kleinen Teilbereiches. Und das mache ich dann einfach ein paar Mal. Das kostet nicht viel Zeit. Ich versuche bei jedem Patienten, wo ich denke, okay, das könnte mit reinspielen, versuche ich das genau abzupalpieren. Das dauert vielleicht 90 Sekunden. Wenn ich da was finde, wunderbar. Wenn nicht, alles klar, habe ich ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, den Patienten zu behandeln und viele Techniken in meiner Werkzeugkiste, die ich hier anwenden kann. Aber so kommt man rein. Ich habe es für mich am Anfang so gemacht, dass ich tatsächlich Patienten, die ich jetzt da spannend fand, mir einfach hinten in meinen Tag gebaut habe und habe gesagt, okay, du bist mein letzter Patient, du bist meine letzte Patientin. Ich würde gern bei dir Sachen ausprobieren, wo ich einfach mehr Zeit brauche und habe dann nicht den Stress gehabt, dass ich jetzt innerhalb von 20 Minuten oder 40 Minuten unbedingt jetzt alles austesten muss. So, dann hatte ich Zeit und habe die dann zu meinen Übungspatienten gemacht. Das soll jetzt auch nicht negativ klingen, sondern ich habe einfach die Zeit genutzt, dann meine Palpationsfähigkeit auch zu schulen. Und das war für mich ein guter Einstieg, als ich mit der Osteopathieausbildung angefangen habe. Und dann ist es einfach so, je öfter du eine Struktur versuchst zu begreifen, buchstäblich, desto sicherer wirst du in der Palpation. Und das ist in der Osteopathie sehr wichtig, die Strukturen wirklich auch ertasten zu können. Und das ist leider Gottes Übungssache. Und durch die Erfahrung wirst du da Jahr für Jahr besser. Ja.
Würdest du sagen, dass gerade im Sport die Osteopathie auch richtig gut anzuwenden ist?
Definitiv.
Ja, weil du einfach ganz viel Zeit hast, Dinge unter Anführungszeichen auszuprobieren, weil man ja oft mit Sportler oder Sportlerinnen im Trainingslager ist oder am Wettkampf oder in einer Wettkampfwoche und da ja einfach auch mal 2 Stunden an der Liege oder im Trainingsraum oder wie auch immer mit dem oder der Sportlerin arbeiten kann. Und das ist definitiv einmal ein Vorteil, wo man einfach auch Dinge machen kann und die Zeit auch dafür hat. Weiters ist es auch so natürlich, wir haben das im Kurs ja auch besprochen oder diskutiert oder ja, es war ein Thema kurz, dass ja im Sport generell es einfach so ist, dass außer man hat jetzt vielleicht mit Kugelstoßern oder Sumo-Ringen zu tun, dass ja ganz der Bauchumfang bei Sportlern meistens immer sehr flach ist, das heißt sehr wenig Körperfett, das heißt alles, was dazu zu tasten gibt im viszeralen Bereich, ist natürlich bei Sportlern dann auch oft noch ja besser zu tasten. Ja, du weißt, was ich meine damit.
Oder wie siehst du das?
Also wenn du fragst, okay, kann man die Osteopathie anwenden im Sport, dann ist es ein ganz klares Ja. Und wir müssen immer wieder zurückkommen auf die Frage, was ist denn Osteopathie? Und man fällt immer in die gleiche Grube. Ja, wir reden über Osteopathie und es zentriert sich wieder alles auf das viszerale System. Und das ist was man aus seinem Kopf rausbringen muss. Osteopathie ist nicht gleich viszerale Therapie, sondern Osteopathie ist in meiner Sicht oder in unserem Verständnis genauso auch eine gute myofasziale Technik, was weiß ich, der Adduktoren oder der pelvitrochanteren Muskulatur. Und diese viszeralen und kraniosakralen Add-ons nehme ich einfach mit, aber es ist nie so, dass ich rein viszeral behandle. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wenn wir über Sportosteopathie sprechen, sprechen wir über einen ganzheitlichen Ansatz. Und da gehört parietale und myofasziale Therapie und gerade im Sport absolut mit dazu. Nicht nur mit dazu, sondern steht im Vordergrund. Und die anderen Systeme mit reinzunehmen, hat da einen Mehrwert, den ich in der Sportbetreuung nicht missen möchte. Also das ist auf jeden Fall wichtig, um auf die Frage zurückzukommen, hat Osteopathie im Sport einen Mehrwert? Definitiv ja. weil anatomisches Wissen anzuwenden einfach immer gut ist. Ja? Und, aber es ist eben nicht nur viszerale Therapie, sondern es kann auch mal sein, dass ich eine Therapieeinheit wirklich in Anführungsstrichen nur myofaszial arbeite. Und das ist für mich auch Osteopathie. Wenn ich mir Gedanken gemacht habe, okay, wo ist denn das Problem? Und dann kann es sein, dass ich den nächsten Schritt gehe und sage und mir Gedanken mache, und das ist eben auch ein ganzheitlicher Ansatz, wenn die Adduktoren permanent Probleme haben oder anfällig sind oder Überlastungserscheinungen zeigen, dann muss ich mir Gedanken machen, okay, war es tatsächlich Überlastung, was im Sport ja fast unmöglich ist, die sind ja topfit und sind diese Belastung, der sie ausgesetzt sind, auch sind diese Belastung auch gewohnt. Und dann muss ich mir Gedanken machen, okay, warum haben denn die Adduktoren auf der rechten Seite jetzt plötzlich ein Problem? Welcher Nerv versorgt die Adduktoren? Welche Gefäße versorgen die Adduktoren? Wie werden die Adduktoren trainiert? Wo ist Ansatz, wo ist Ursprung? Und dann öffnet sich ein Feld und da versuche ich dann auch viszerale Zusammenhänge oder kraniosakrale Zusammenhänge mit reinzunehmen. Und für mich ist Osteopathie eher ein Denkmodell, ein ganzheitlicher Ansatz und ja, ganzheitlich zu arbeiten ist im Sport wichtig.
Ja, schöne Zusammenfassung, kann man nur unterschreiben. So. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Adduktoren ist im Sport immer ein schönes oder ist oft mal da, wenn man mit Fußballern arbeitet oder Eishockey, wie auch immer. So ganz kurz mal, dass die Leute so ein bisschen auch einen Einblick bekommen. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin Sportler und ich habe Adduktorenprobleme schon länger. Ja. Ich weiß, man kann jetzt in einem Podcast nicht besprechen, wie alles abschaut, aber einfach nur so ein bisschen anteasern, wie was für Möglichkeiten, abgesehen von den physiotherapeutischen Befundungsmethoden etc., was für könnte man zum Beispiel jetzt für die Osteopathie, die Sportosteopathie Neuland wäre, die dann vielleicht wirklich nur, okay, Adduktoren passt, der Muskel ist zu, ich arbeite nur am Muskel. Ja. Du hast gerade gesagt, Gefäßversorgung, Nervversorgung. Wie könnte da das, oder wie würde so eine Behandlung dann ausschauen, wenn ich jetzt bei dir bin und wir kennen uns, wir haben vielleicht 1, 2, 3 Einheiten gehabt und meine Adduktoren machen immer wieder mal Probleme. Was wäre da so ein Ansatz, den man da vielleicht noch, wo man aus der Osteopathie sich auch Sachen dann noch greifen könnte, parietal, viszeral, nur so ein kleiner Einblick.
Gut, also parietal ist klar ein ganz normaler Untersuchungsgang. Ja, ich untersuche das Becken auf Mobilität, auf Fehlstellungen. Ich untersuche das Hüftgelenk natürlich. Ich untersuche die Lendenwirbelsäule auf Mindermobilitäten, auf Läsionen. Also so ein ganz normaler Untersuchungsgang, den wir in der Physiotherapie, in der Sportphysiotherapie eigentlich immer relativ strukturiert und da hat jeder sein eigenes Schema, jeder seine eigene Struktur. Da gibt es natürlich überbordende Systeme, an denen man sich gerne orientieren sollte und kann, aber jeder hat da so seinen Befundungsweg. Ja. Und, aber letztendlich sind die sehr ähnlich. Und wenn ich da fündig werde, wird natürlich sofort behandelt. Ja. Und für mich nehme ich dann vielleicht noch viszerale Therapie mit rein, wenn ich mir da nicht schlüssig bin. Ja, wenn ich jetzt eine Beckenfehlstellung finde, die zu dem Problem passen könnte, dann wird das in erster Linie erstmal behandelt. Ja, ganz klar. Und dann mache ich mir Gedanken, okay, wenn ich jetzt ein Beispiel aufbauen soll, ja, es ist eine Inflair-Läsion vom Ilium, die vielleicht mehr Stress auf die Symphyse bringt oder in den Adduktorenbereich bringt. Und dann mache ich mir Gedanken, okay, was kann denn aus dem viszeralen System dafür sorgen, dass dieses Ilium in einer Inflair-Läsion steht. Und dann muss ich mir Gedanken machen, welche Strukturen aus dem viszeralen System haben die Möglichkeit, das Ilium in diese Fehlstellung zu ziehen. Und dann geht's los. Dann muss ich mir Gedanken machen. Sind es Strukturen aus dem Dickdarmbereich, Zäkum, Sigmoid? Sind es vielleicht Strukturen aus dem Bereich der Organe des kleinen Beckens? Sind es irgendwelche Strukturen, die tatsächlich auch Muskeln triggern können, die das Ilium dann in diese Läsion ziehen? Und dann mache ich an diesen Aufhängesystemen der Organe auch eine Palpationsuntersuchung. Und dann muss ich mich auf mein Gefühl verlassen. Dann muss ich meinen Palpationsfähigkeiten vertrauen. Und ich kann ja auch einfach mal eine Probebehandlung machen. Ich kann ja da auch einfach mal sagen, okay, ich mobilisiere jetzt mal diese viszerale Struktur und mache einen Rehtest. Und sehr häufig findest du dann sehr schnell eine Verbesserung. Ja, wenn wir jetzt bei dem klassischen Leistenpatienten sind im Sport, naja, was haben die meistens? Entweder Schmerzen bei der Aktivierung der Adduktoren oder Schmerzen bei der Aktivierung der Hüftflexoren. Ja, also Iliopsoas, Anspannung tut weh oder Anspannung der Adduktoren tut weh. Und dann kann ich ja auch mal hingehen und sagen, gut, ich mobilisiere jetzt mal deine Harnblase oder ich mobilisiere mal deinen Beckenboden und teste dann direkt nach. Und oftmals findest du eine Verbesserung, die die Patienten dann auch wahrnehmen, die die Sportler und Sportlerinnen dann auch wahrnehmen und dann sagen, hey, komisch, du hast jetzt da nur ganz sanft an meinem Bauch rumgedrückt und jetzt plötzlich ist der Schmerz 50% weniger. Und dann nimmst du die auch mit in diese Behandlungsrichtung und hast für dich dann auch eine gute Rückmeldung, okay, diese viszerale Aufhängungsstruktur ist wirklich mitbeteiligt an der Aufrechterhaltung des Problems. Und das wäre dann eine Möglichkeit. Ja, es ist immer schwer zu sagen und das lehne ich auch ab, da ein Kochrezept zu geben. Ja, immer wenn die Adduktoren ein Problem haben, muss es eine Mindermobilität der Harnblase sein oder ist es immer diese oder jene viszerale oder auch parietale Läsion. So einfach ist es leider nicht. Ich versuche wirklich strukturell alle Systeme zu befunden und das, was ich finde, wird behandelt und dann wird regetestet. Also ich gehe da sehr pragmatisch vor und ich bin Try-and-Error-Therapeut. Ich finde was, behandle es, teste nach, hat was gebracht, bin ich happy, wenn nicht, okay, dann muss ich weitersuchen.
Ja. Ja, wenn du das so erzählst, klingt das ja eigentlich auch sehr schlüssig und das kann man dann auch gut nachvollziehen und ich glaube, ich habe es eh schon eingangs erwähnt, ich glaube, man muss halt dann einfach auch offen sein für diese Ansätze, ja, und nicht einfach alles gleich kritisieren, weil das funktioniert ja nicht, aber so wie du das jetzt sagst und du hast die Erfahrung jetzt mittlerweile, du hast deine Jahre, du hast mit Sportlern gearbeitet und wo einfach diese Probleme auch immer wieder da sind. Und ich glaube, das muss man einfach dann auch respektieren und sagen, okay, dem kann ich eine Chance geben. Aber wenn ich jetzt selber sage, für mich ist die Osteopathie nix, dann ja, muss ich es auch gut sein lassen. Weil es gibt ja ganz viele, wir haben eh schon ein bisschen drüber gesprochen, die einfach immer wieder Kritik an der Osteopathie äußern. Es ist nicht evidenzbasiert, es ist Hokuspokus, es ist Homöopathie, es ist Handauflegen und so weiter und so fort. Ich wollte das Thema eigentlich ein bisschen besprechen, aber eigentlich hast du es eh schon vorab auch schön gesagt, dass es vielleicht oft ein Missverständnis ist, dass es nicht immer nur viszeral ist, so wie die vorige Frage, sondern es ist so viel mehr dran. Und wenn ich, ja klar, gibt es jede Berufssparte hat ihre schwarzen Schafe, die vielleicht dann hergehen und die legen eine Hand irgendwo hin und sagen, ja, du hast das und, aber ja, ich glaube,
ja. Das ist diese Herangehensweise ist einfach, hat nichts mit der Osteopathie zu tun oder mit Sportosteopathie zu tun, wie ich sie verstehe, wie sie eigentlich auch ursprünglich von der Philosophie her angedacht wurde. Natürlich gibt es viele Sachen in der osteopathischen Welt, sage ich jetzt mal, die absolut angreifbar sind. Teilweise auch zu Recht. Ja, aber wenn man das auf der strukturellen, auf der anatomischen Ebene betrachtet, ist das absolut schlüssig und damit für mich auch nicht angreifbar. Und diese ganze Diskussion ist, finde ich, nicht nur in der Osteopathie, sondern auch in der Physiotherapie. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber bei uns ist da die Diskussion sehr schwarz-weiß und ich finde das schade und ich glaube auch nicht, dass dass uns das weiterbringt. Es ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass, und das ist vielleicht auch ein Zeitgeistphänomen, aber da wird es jetzt fast schon wieder philosophisch, dass wir natürlich Aufmerksamkeit erregen mit extremen Aussagen. Das ist in der Politik so, das ist auf Social Media besonders so und das ist natürlich vielleicht auch so in der physiotherapeutischen Welt und auch in der Osteopathie. Wenn ich mich mit einer extremen Aussage erstmal positioniere, habe ich Aufmerksamkeit. Und dadurch entsteht so ein Lagerdenken und es gibt Leute, die hardcore alles negieren, was nicht bewiesen ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich ignoriere sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse, weil ich das schon immer so mache. Und deswegen ist das richtig. beides ist meiner Meinung nach nicht zielführend und ich glaube, diese Lager sind gar nicht so weit auseinander. Sie sprechen nur nicht miteinander. Und es wäre mal schön, wirklich diese beiden Lager, und das sind die Extreme, ja, aber die Extreme sind die, die immer Beachtung finden. Und wenn man diese beiden Lager mal an einen Tisch bringen könnte und sagt, okay, sprecht mal miteinander, vielleicht versteht ihr euch dann besser, dann würden, glaube ich, viele sehen, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt in der klassischen Physiotherapie ja jetzt so die Richtung, Hands-on-Therapie bringt gar nichts, das Einzige, was bringt, ist Aktivität. Natürlich. Ja, das ist richtig, dass Aktivität einen wesentlich größeren Benefit hat für Otto-Normalpatient, wenn er da viele Fehler macht in seiner Lebensführung, in seiner Lebensweise. Ja, wenn er sich nicht bewegt, wenn er nicht trainiert, wenn er sich falsch ernährt. Natürlich geht es dem nicht gut und natürlich wird es ihm nicht helfen, wenn ich ihn dann 20 Minuten lang behandle und er einfach seinen Stiefel so weitertreibt. Ja, das ist völlig unstrittig. Nichtsdestotrotz ist es aber auch falsch zu sagen, jegliche manualtherapeutische Intervention ist völlig sinnlos. Ich finde, man sollte das Ganze wieder versuchen zusammenzuführen und den Weg dann gemeinsam zu beschreiten, sowohl die empirischen Erfahrungen mitnehmend als auch wissenschaftliche Erkenntnisse und zu versuchen, das zusammenzuführen und nicht gegeneinander auszuspielen. Und dann ist es ein guter Weg, auf dem wir sind. Ja, und ich bin froh über jede Studie, die ich in die Hände kriege, über jede Untersuchung, die mir neue Ansätze bringt. Also ich bin absolut happy über diese Entwicklung. Aber man muss versuchen, dass man das eben nicht so schwarz-weiß betrachtet, weil viele Sachen sind einfach noch nicht gut untersucht. Und da ist es in der Osteopathie natürlich noch schwerer. Und da ist es besonders schwer bei so Sachen, die mit viel palpatorischen Skills zusammenhängen. Und wenn ich gerade Berufsanfänger bin oder noch nicht so lange im Job bin und vielleicht noch Probleme habe, eine Struktur wirklich palpieren zu können. Und dann kommt einer her und sagt, naja, ich greife da hin und ich habe jetzt ganz klar palpatorisch diesen oder jenen Befund. Ist das nicht nachvollziehbar? Das dann aber gleich zu kritisieren, ich kann es nicht und deswegen ist es Mist, wird sich wahrscheinlich nach ein paar Jahren Berufserfahrung dann vielleicht auch ändern. Aber ich finde, wir sollten generell wieder versuchen, ein bisschen zusammenzukommen und das Ganze vielleicht ein bisschen entspannter zu sehen und miteinander zu reden und nicht so dieses Lagerdenken zu entwickeln. Das ist in dieser ganzen Evidenzdiskussion, finde ich, kommt das zu kurz. Und ich denke, wir sind gar nicht so weit auseinander. Und um den Bogen jetzt wieder zurück zur Osteopathie zu spannen, auch in der Osteopathie gibt es sehr viele Ansätze, die für mich absolut schlüssig sind, absolut logisch sind und einfach strukturell anatomisch begründet sind. Und da, finde ich, gibt es keine Diskussion, dass das sinnvoll ist, dieses Wissen anzuwenden.
Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt. Ich könnte es gar nicht anders beschreiben, weil ich sehe das genauso wie du. Ich sage auch immer, ich habe so für mich diese 3 E's, nicht 3 G, sondern 3 E's für mich. Das ist Erfahrung, Evidenz und Expertise. Und so versuche ich einen Patienten auch jedes Mal zu behandeln, weil ich mir denke, ich kann mir aus der Evidenz was hernehmen, ich kann mir aus meiner Erfahrung was hernehmen und ich kann mir von Experten wie du oder wie ein Klaus, kann ich mir auch was hernehmen. Und unterm Strich muss ja immer das Ziel sein, dass ich das Beste für meinen Patienten, Patientin, Sportler, Sportlerin möchte. Und wenn ich da nicht patientengefährdend arbeite, sondern wenn ich mit bestem Wissen und Gewissen auch arbeite, dann werde ich auch eine gute Arbeit machen und werde im besten Fall natürlich auch zum Erfolg kommen. Und ich glaube, das ist einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken, so wie du schön sagst, lass uns lieber grau draus machen und nicht schwarz-weiß, sondern lass uns das verbinden. Und ich glaube, dass da ganz viele Jungen zu sehr getriggert werden. Es muss alles evidenzbasiert sein. Ja klar, ein Kreuzband kann ich super evidenzbasiert nachbehandeln, weil da gibt es gefühlt, kommt da jede Woche eine neue Studie raus, wie ich was mache. Aber zu gewissen Dingen kann ich einfach auch keine Studie machen, wenn ich hands-on arbeite. Und deshalb kritisieren halt dann alle diese Hands-on-Sache, weil du es oft nicht so gleich in Studien zusammenfassen kannst oder nicht die Möglichkeit hast, aus ethischen Gründen, wie auch immer, das auch so zu machen. Und dann ist die Evidenz irgendwann einmal am Ende und der hat noch immer Schmerzen. Ja, was mache ich dann? Dann suche ich mir noch eine Studie raus oder wie auch immer. Sondern da braucht es halt dann einfach Leute, die lang dabei sind, die auch ihr Wissen weitergeben vor allem. Das ist ja auch super wichtig, dass die Leute dann nicht in ihrem Kämmerchen sitzen und sagen, na, ich gebe das nicht weiter, ich bin der große Zampano, sondern ich gebe das auch weiter und das ist auch wichtig und ich glaube, das ist auch so eine Kritik, die dann viele sagen, okay, der kann vielleicht was, aber gibt es nicht weiter und deshalb ist er sofort schlecht und deshalb ist das, was er macht, alles nicht evidenzbasiert und bla 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 und so weiter. Also ich glaube, da muss man einfach, so wie du sagst, dieses Polarisieren, das und dieses, ich möchte Aufmerksamkeit erregen, indem ich einfach sage, tu das und das ist schlecht und dies und das. Und ich finde auch, wir sollten da gerade in unserem Beruf, der ja eh so, wie soll ich sagen, klein ist einerseits. Ich meine, wir in Österreich, wir haben keine Kammer, wir haben nichts, wir haben einen kleinen Verband, der für uns zuständig ist und wir versuchen da größer zu werden und mehr Möglichkeiten in der Argumentation gegenüber zu Ärzten haben und so weiter. Aber dann tun wir uns als Gruppe selber wieder gegenseitig passion, obwohl wir eh so klein sind und dann versuchen wir da auch noch uns auszustechen und so weiter, nur weil einer vielleicht einen osteopathischen Ansatz verfolgt und ich das aber gerade gar nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach gerade vorgestern mein Studium beendet habe und da alles evidenzbasiert reingetrichtert bekommen habe. Das heißt, ich glaube, wir sollten unseren Beruf nicht zu verwissenschaftlichen, sondern auch weiterhin, wir brauchen die Wissenschaft, weil so ist unser Beruf auch gewachsen.
Definitiv,
so können
definitiv.
Wir argumentieren, das auf jeden Fall. Ja. Aber es muss auch immer ein Raum da sein, um Dinge auszuprobieren, weil nur so sind auch gewisse Dinge wieder entstanden. Ja. Und irgendeiner muss damit anfangen. Und nur weil der halt sagt, okay, ich fange jetzt an und probiere vielleicht bei Patienten mal aus, muss ich das nicht gleich in Keim ersticken und sagen, das ist ein Blödsinn, was du machst, sondern dem auch die Chance geben und vielleicht kann der oder die dann auch irgendwann einmal eine Studie dazu machen, wenn er die Zeit auch hat.
Und das ist, denke ich, auch ein Thema und deswegen ist die Akademisierung oder die Versuche, die Physiotherapie zu akademisieren, kein schlechter Ansatz. Vielleicht entstehen dadurch Möglichkeiten, dass qualitativ hochwertige Studien auch gemacht werden können. Ja, ich meine, du bist in der Praxis, ich bin in der Praxis. Ich habe nicht das Know-how, ich habe vor allem nicht die Zeit und vor allem nicht das Geld, eine Studie zu machen. Ein Kollege von mir, der auch hier im Fortbildungsteam ist, der macht gerade eine Studie zu einem physiotherapeutischen Konzept, das er entwickelt hat. Und ich hin und wieder bin ich mit ihm im Gespräch und die Studie läuft sehr vielversprechend, die Ergebnisse sind sehr gut, aber es kostet einfach eine riesen Energie, sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld. Und da viel auf eine Karte zu setzen, also zu sagen, okay, ich blase jetzt mal eine sechsstellige Summe einfach so durch, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, das ist schon aller Ehren wert und das machen die allerwenigsten. Und deswegen glaube ich, ist diese Akademisierung da definitiv eine Chance, eine Anbindung an die Hochschulen zu kriegen, wo dann auch die Manpower und auch die Ressourcen da sind, um gute Studien machen zu können. Und wenn man das macht, wird die Evidenzlage von vielen bisher nicht in der Wirksamkeit erwiesenen Techniken vielleicht auch besser. Das wäre zumindest eine Hoffnung von mir. Und deswegen lass uns auf jeden Fall die Wissenschaft mitnehmen. Das meine ich wieder mit Lagerdenken. Ja, also lasst uns das nicht verteufeln. Das ist eine absolut positive Entwicklung. Aber wir müssen versuchen, halt wirklich einen gemeinsamen Weg zu gehen und uns nicht gegenseitig zu bekämpfen, weil das führt keinen weiter.
Und ich glaube auch, dass jeder von uns, auch wenn er jetzt nicht in der Forschung tätig ist, aber trotzdem jeden Tag ja auch irgendwie in gewisser Weise eine Studie macht, nur wir veröffentlichen sie nicht und wir machen sie nicht publik, aber du dokumentierst jede Behandlung mit deinen Patienten und das seit 20 Jahren, dann kannst du ja auch rausfiltern, okay, und im Endeffekt, du müsstest dann jetzt nur eine Arbeit drüber schreiben, Geld in die Hand nehmen, ganz viel Zeit, die man dann eh meistens nicht hat, wenn man in der Praxis ist, und dann geht das halt verloren. Ja, und deshalb, es gibt so viele Leute, die eigentlich Forschung betreiben, nur sie nicht die Zeit und die Energie haben, das zu Papier zu bringen, um an die Masse weiterzugeben. Und deshalb ist es halt schön, wenn es Kurse auch gibt, ja. Fortbildungskurse, wo die Leute dann diese Leidenschaft auch übertragen können und sagen, hey, Schatz, ich mache das seit 20 Jahren, ich habe da zwar vielleicht noch keine Studie dafür, aber ich hole mir Studien her, um das auch zu erklären zu können und gebe dieses Wissen dann noch weiter, so wie ihr das macht im Sport-Osteopathie-Kurs. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, so die Leute zum Kennenlernen auch noch, was können sie von dem Kurs erwarten? Du hast es schon ganz leicht angeteasert. Was können sie mitnehmen von der Sache? Für wen ist es vielleicht auch? Ist es für jeden oder ist es vielleicht, wo du sagst, sollten schon noch Leute machen, die vielleicht auch das Ziel oder die Ambition haben oder vielleicht sogar schon im Sport tätig sind, profitieren die dann besonders von dem Kurs? Oder wie würdest du einen Marketing-Slogan oder einen Marketing-Satz oder wie auch immer oder Sätze jetzt für den Kurs machen?
Oh Gott, im Marketing bin in Marketing bin ich sehr schlecht, aber ich kann ein bisschen was zu dem Kurs sagen. Ja, vielleicht ist das Marketing genug. Der Kurs entstand, um das vielleicht ganz kurz abzureißen, da auf Ansinnen des Deutschen Fußballbundes. Der DFB hatte die Situation vor über zehn Jahren, dass und da war gerade so in Deutschland die Osteopathiewelle extrem am Laufen. Und der DFB hatte das Thema, dass in die bestehenden Medical Teams der Vereine immer mehr von außen irgendwelche osteopathischen Einflüsse reingetragen wurden. Das heißt, ein hochbezahlter Fußballer kommt zum Verein und sagt, du, ich habe hier 28 Rechnungen, jeweils über 4.000 Euro von einem Osteopathen, den ich immer aufsuche, weil der mich behandelt und die im Verein können das nicht. Und dann hat der DFB gesagt, naja, wie kann das sein? Wir haben ein gutes System, auch über den DOSB, über die DOSB Sportphysiotherapie-Lizenz, über den Kurs. Und jetzt gehen unsere Spieler zu irgendwelchen Osteopathen, weil die das besser können. Entweder da ist was dran, dann müssen wir unsere Teams ändern oder wir müssen unsere Leute eben dahingehend fortbilden. Und das war der Start für diese Sportosteopathie. Bedeutet, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben ein Curriculum erstellt, zusammen mit dem DOSB, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, und haben gesagt, okay, welche Inhalte gehören da rein? Das war der Start dieses Kurses. Das heißt, Zielsetzung war, bestehende gut ausgebildete DOSB-Sportphysiotherapeuten mit einer DOSB-Sportphysio-Lizenz weiterzubilden in osteopathischen Techniken. Und der Kurs hat sich jetzt dahin entwickelt, dass wir versuchen, alle parietalen, relevanten Themen kurz und knapp nochmal zu besprechen und da vor allem das rauszuziehen, was wir aus unserer Erfahrung, und wenn ich sage uns, dann meine ich das gesamte Dozententeam und alle davon sind im Spitzensport seit vielen, vielen Jahren tätig und haben auch viel Erfahrung schon gemacht, was wir da im parietalen Bereich für relevant halten. Dann sind natürlich viszerale Techniken drin, dann sind kraniosakrale Techniken mit drin. Und das alles auf ein anwendbares Maß reduziert. Ja, also ein Anwenderkurs, wo man sagt, okay, ich kann mir diesen Teilbereich rausnehmen und kann damit direkt arbeiten. Ja, also dann ist noch Dry Needling mit drin, noch so ein paar andere Tools, die man im Sport gebrauchen kann. Also es ist ein buntes Potpourri aus Techniken, die sich für uns bewährt haben. Und es ist ein Anwenderkurs für viszerale Techniken und für kraniosakrale Techniken. Und da bin ich sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir Guido Mehrt gewinnen konnten, bei uns als Dozent mitzuarbeiten, der ein begnadeter Osteopath ist. Du hast ihn kennengelernt, also einschüchternd gut, so sehe ich das zumindest. Aber er bringt natürlich mit seinem Wissen da auch nochmal einen Riesen-Benefit und hat vor allem, wo ich ihm sehr dankbar bin, diese klassische kraniosakrale Therapie wirklich reformiert, hat sein eigenes System entwickelt und das ist für mich auch wesentlich schlüssiger und dadurch auch anwendbarer. Also kurz gesagt, das ist ein Kurs für Leute, die Interesse haben an der osteopathischen Denkweise, vielleicht auch Interesse haben an viszeraler Therapie, an kraniosakraler Therapie und sich noch nicht sicher sind, will ich die ganze große Osteo-Ausbildung machen, will ich das mir antun, weil das ist schon viel Arbeit, du musst viel lernen, es kostet Zeit und Geld. Und für die ist es vielleicht ein guter Kurs, um da mal reinzukommen, um das mal kennenzulernen. Es ist gut für Leute, die sagen, nee, ich bin im Spitzensport unterwegs, aber ich brauche noch vielleicht ein bisschen Input. Die profitieren davon definitiv. Und der Kurs ist an sich für alle offen. Also auch für Leute, die sagen, nee, ich bin gar nicht so im Spitzensport unterwegs, aber ich will neue Ansätze kennenlernen für meine Arbeit in der täglichen Praxis. Für die ist der Kurs auch sehr gut geeignet. Also es wird viel geboten, sehr kompakt und ich denke auch direkt anwendbar. Ja, also als ich angefangen habe als junger Therapeut, hätte ich mir gewünscht, dass es so einen Kurs gibt. Den gab es damals aber noch nicht. Aber hätte es ihn gegeben, hätte ich ihn sofort besucht.
Ja, da gibt es ja den Satz, wer hat das gesagt, glaube ich, es gab keinen Weg über die Alpen, also habe ich meinen gemacht. Somit hat sie ja den Kurs jetzt gemacht. Ja. Ich habe jetzt den dritten Teil sozusagen hinter mir fast schon und ich kann das alles jetzt nur bestätigen. Also es ist erfüllt genau meine Erwartungen. Also ich bin da reingegangen, dass ich einfach einen Einblick in die Osteopathie bekomme. Wie kann ich das bei Sportlern und Sportlerinnen auch anwenden, die ich in meiner Praxis einfach nur habe. Ja? Und das ist einfach, mir bringt das jedes Mal nach jedem Kurs, fahre ich heim und kann schon sofort wieder was umsetzen. Also ich habe jetzt gerade einen Adduktorenpatienten und da weiß ich einfach, okay, da werde ich gleich diese Techniken, Kolon und so weiter, das werde ich da gleich in die Behandlung wieder integrieren, um einfach zu schauen, okay, ich kann wieder ein Puzzlestück mehr dazugeben, um den an die 100% zu führen. Sind es 5% vielleicht jetzt diese Kolon, dass ich da einfach am Kolon arbeite oder wie auch immer. Ja, das sind einfach so die Dinge, wo ich dankbar bin, den Kurs auch zu besuchen und mir einfach in meiner Arbeitsweise einfach noch ein Stück mehr in meinen Werkzeugkoffer setzen kann, den ich immer wieder mal aufmachen kann, um mir da oder meinen Sportlern und Sportlerinnen noch helfen zu können. Ich glaube, eine Voraussetzung, die im Kurs super wichtig ist, ist gut zeichnen zu können. das muss man betonen. Also es wird immer gerne auch gezeichnet, aber ich glaube, jeder, der da hinkommt, sollte Buntstifte mitnehmen, viele Farben, damit man das Ganze auch schön aufzeichnen kann.
Man muss nicht gut zeichnen können, man muss zeichnen, ja, aber dieses Zeichnen hat mir, ich hasse es, weil ich kann nicht zeichnen und es schaut aus, und du hast es leider gesehen, meine Zeichnungen sind nicht die besten, aber es hilft immens, die Anatomie auch zu verinnerlichen, weil wenn du das ein-, zweimal gezeichnet hast, prägt sich das besser ein und man kann die Strukturen damit auch gut darstellen. Also an alle da draußen, man muss nicht zeichnen können, man muss zeichnen.
Ja, lieber Basti, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt einen Einblick bekommen oder die Hörer und Hörerinnen wirklich einen guten Einblick, wie man die Osteopathie in den Sport integrieren kann. Was es beim Kurs von euch zu erwarten noch gibt, auch vielleicht dieses Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen die Türe aufzumachen, um zu sagen, hey komm, lasst uns reden und tun wir nicht nur über soziale Netzwerke kommunizieren. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür, weil das einfach auch meine Denkweise ist. Wir müssen viel mehr zusammenarbeiten und wertschätzender und respektierender arbeiten als da so gegeneinander. Dann kann unser Beruf richtig gut wachsen und wir werden alle ein gutes Miteinander haben. Und ich glaube, das ist das, um was es auch geht. In diesem Sinne auch danke für die deutsch-österreichische Gastfreundschaft. Ich hoffe, unser Bier schmeckt da und die Mannerschnitten auch. Und ich sage danke und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich.
Ja, das war die Folge mit Basti über Osteopathie im Sport. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich möchte die Schlussworte sozusagen auch noch dazu nützen, um meinen Sport-Osteopathie-Kurs zu grüßen. Es macht wirklich immer sehr, sehr viel Spaß mit euch, die 5 Tage zu verbringen. Ich glaube, wir sind da ein richtig cooler Haufen. Ich freue mich da wirklich, dass ich euch da kennengelernt habe, dass das Schicksal sozusagen ergeben hat, dass wir uns da im selben Kursteil auch treffen. Also wie gesagt, ich freue mich schon auf die kommenden 5 Tage, dann hoffentlich bei ein bisschen wärmeren Temperaturen und mehr Sonnenschein. Und ja, zu guter Letzt noch ganz spezielle Grüße nach Wiesbaden. Henk, man kennt sich, man schätzt sich. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt aus der heutigen Folge was mitnehmen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.